Und deswegen ist die Frage, oh, das ist immer bei den Social Businesses, die wir haben, egal ob das bei Mineralwasser ist, kann man ja auch sagen, Mineralwasser macht keinen Sinn. Stimmt, Leitungswasser ist viel besser. Aber wenn wir schon mal Mineralwasser nehmen, dann zumindest mit einer sozialen Alternative. Und wenn wir schon ein Haus bauen, dann zumindest mit so nachhaltig wie möglich. Und wenn wir ein Hotel öffnen, dann gerne das. Das heißt, wir müssen doch alternative Modelle zum klassischen Kapitalismus finden, damit er nachhaltiger wird und zukunftsenkeltauglicher. Oder wie man so schön sagt. Das ist unsere Ansprache. Und daran wollen wir uns messen lassen.
Moin, moin, Hamburg!
Benjamin Adrion, ehemaliger Fußballspieler, unter anderem beim FC St. Pauli, einer der Gründer von Viva Con Aqua und jetzt auch irgendwie Hotelier. In diesem Podcast geht es um die Villa Viva, um Netzwerke, um Stränge, an denen man gemeinsam zieht und um ein Hotel, das Brunnen baut und das ein Treffpunkt ist für Hamburg-BesucherInnen. Und für uns Hamburger und Hamburgerinnen selber. Die Rooftop Bar ist ein Kracher. Aber erst einmal willkommen zu einer neuen Folge von Der Hamburger Podcast. Der Extraportion Hamburg-Liebe zum Hören. Hier trefft ihr die Menschen, die Hamburg ihren Stempel aufdrücken. Und ich bin eure Host, Regine Marxen. Diese Folge wird von unseren Freunden von Hamburg Ahoi unterstützt. Sie teilen unsere Mission, Hamburger Köpfe und ihre Ideen für ein besseres Hamburg vorzustellen. Wir freuen uns darüber. Zusammen kommt man oftmals weiter. Und da sind wir irgendwie auch schon beim Thema dieser Folge. Denn das gilt auch für die beiden Männer, die ich für diesen Podcast getroffen habe. Beide sind in ihrer jeweiligen Branche als Guiding Lights bekannt. So Vordenker eben. Der eine ist Benjamin Adrion, Sozialunternehmer, ihr habt ihn gerade schon gehört. Der andere ist Jens Sroka, Hotelier, unter anderem geschäftsführender Gesellschafter der Heimathafen Hotels. Ein Hotelier und ein Sozialunternehmer, das passt erstmal nur bedingt zusammen. In der Villa Viva, dem neuen Baby im Viva Con Agua Kosmos, geht das. Das Hotel hat im Münzviertel unweit des Hauptbahnhofs eröffnet. Am 15. März war Grand Opening, der offizielle Paukenschlag. Benjamin ist Geschäftsführer der Villa Viva Holding. Jens Sroka wiederum leitet die Villa Viva Gasthaus Verwaltungs GmbH. Villa Viva sind sie irgendwie beide. Hä? Wie geht das? Ich glaube, das lassen wir Benjamin mal lieber selbst auseinanderklabüstern.
Also wir haben zwei operative Gesellschaften. Das ist einmal die Villa Viva Haus GmbH, eben das Haus, die Vermieterin. Und einmal die Villa Viva Gasthaus GmbH, das ist die Mieterin. Und bei dem Haus ist es eben so, dass mit 67% Viva Con Aqua beteiligt ist und 33% die sogenannte Shareholder Gang. Das sind dann Leute wie Mitra Kasai, Bela B. und Kevin Kurani, viele andere mehr, die Braunbrüder von Miniatur Wunderland und so weiter. Also so. Und das heißt, gemeinsam gehören dann also einem Drittel diesen der Shareholder Gang und zwei Drittel Viva Con Aqua. Mit dieser gleichen Konstellation, zwei Drittel, ein Drittel, gehören uns dann gemeinsam 60% am Gasthaus. Und 40% gehört der Heimathafen. Also eigentlich beim Gasthaus ist es so, kann man sagen, 40% gehört Viva Con Aqua, 40% gehört Heimathafen und 20% der Shareholder Gang.
So ist das. Die Villa Viva in Hamburg ist übrigens nicht die erste ihrer Art. In Kapstadt steht bereits eine weitere Villa Viva. Federführend war auch hier Benjamin Adrion. Er hat in der Planungs- und Eröffnungsphase mit seiner Familie in Kapstadt gelebt. Für die Eröffnung der Villa Viva in Hamburg sind sie wieder zurückgekommen in die Hansestadt. Im Hamburger Winter. Hält es sie lange hier? Muss das neue Baby in Hamburg bald alleine klarkommen, Benjamin?
Also erstmal moin moin. Nee, ist nicht so eine gute Idee, Babys so schnell alleine zu lassen. In Kapstadt war es ja so, also in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass die Villa Viva in Hamburg überhaupt die zum allerersten Mal die Idee eines Villa Viva Babys in unserem Kopf verankert hat. Und dann ist es jetzt einfach so, dass es 7 Jahre lang gedauert hat vom ersten Moment bis zur Eröffnung und wir dazwischen so ein kleines Überholmanöver in Kapstadt gemacht haben. Kapstadt ist natürlich viel kleiner als Hamburg, ist nicht vergleichbar. Es ist in einer Kategorie vielleicht Hamburg ein wenig voraus. Es wird auch schwer, in Hamburg aufzuholen. Und das ist die Anzahl der Länder, aus denen die Gäste kommen. Wir hatten in den ersten 2 Jahren schon über 77 Länder zu Gast in Kapstadt. Das wird auf jeden Fall nicht so einfach sein, glaube ich, hier. Aber ansonsten ist natürlich Hamburg schon auch irgendwie das Mutterhaus, in Anführungszeichen. Es ist eine witzige Geschichte, dass Kapstadt jetzt als erstes geöffnet ist. Und in Kapstadt war es ja auch so, dass ich jetzt 3,5 Jahre da gelebt habe und die ersten zwei Jahre eigentlich so gut wie, oder zweieinhalb Jahre ja voll auch jeden Tag da war. Und das ist ja, deswegen sind wir extra nach Hamburg zurückgekommen, damit, weil ich auch hier sein will und weil ich auch das Gefühl habe, es ist mir wichtig, hier zu sein, und es ist vielleicht auch insgesamt wichtig, hier zu sein. Und deswegen schon erstmal ganz viel Liebe jetzt in die Villa Viva Hamburg, und ich hoffe, man merkt das, wenn man hier reinkommt.
Okay, und Kapstadt wird jetzt ein bisschen flügge sozusagen. Als zweiten Gast haben wir Jens hier, und du bist ja auch Teil dieses Projekts. Erzähl doch mal, wie bist du denn genau in dieses Projekt hineingeschlüpft? Wie bist du dazu gekommen?
Also es war so, dass Benny und Michael mich eigentlich gefragt haben. Es war so, dass das das Projekt ja an euch herangetragen wurde, in Kombi über Herrn Becken, und dass ihr dieses Grundstück angeboten bekommen habt und ihr nicht genau wusstet, machen wir jetzt irgendwie Coworking Space mit in dem Gebäude, oder dann kam die Idee von euch, wie wär's denn mit einem Gasthaus? Und dadurch, dass wir schon länger zusammenarbeiten, und zwar ist es so, dass wir in den Heimathafenhotels Suiten haben, wo wir in jedem Haus einen Partner haben, wo wir auch Gutes tun und wo wir dem Gast auch die Möglichkeit geben, Gutes zu tun. Und da ist es so, dass wir in zwei Häusern Viva con Aqua Suiten haben, wo wir dann am Ende des Jahres 20% der Umsätze spenden an Viva con Aqua. Und darüber haben wir schon seit 2013 ganz guten Kontakt miteinander, und ich glaube, wir waren die Ersten, die ihr angesprochen habt, und ich habe gleich ja gesagt. Und dann haben wir aber gemeinsam gesagt, Mensch, hört euch nochmal um, und ihr habt euch ja auch nochmal umgehört nach anderen Hoteliers und nach anderen Organisationen, die vielleicht passen würden, und ich glaube, ein Jahr später habt ihr dann wieder an unsere Tür geklopft, und heute sitzen wir hier.
Ein gut durchdachtes Konstrukt, oder? Ich meine, da habt ihr, glaube ich, lange dran gefeilt, alle zusammen, oder? Damit das fair ist, weil ich kann mir vorstellen, für dich, Jens, soll sich das Geschäft ja auch lohnen. Also ganz altruistisch ist die Nummer ja auch nicht.
Nee, aber es war schon so, dass ich auch mit meinen Geschäftspartnern der Heimathafenhotels, wir fanden den Ansatz einfach sinnvoll, und Benny sagte, Mensch, wenn, dann muss das mehrheitlich gemeinnützig sein, und das war die Idee dahinter, dass jeder Gast mit seiner Übernachtung auch Gutes tut, wir machen das nicht nur aus der Liebe zu Viva con Aqua, sondern natürlich wollen wir hier auch Kompetenzen mit reinbringen und das zum Erfolg bringen. Aber es ist schon so, dass wir operativ mit den Heimathafenhotels das Gros der Arbeit leisten, aber dann eben nur 40% der Gewinne in die Heimathafenhotels dann bringen. Und als allererstes geht es uns darum, Gewinne zu erzielen. Das ist das Wichtigste, damit wir am Ende des Tages auch wirklich an Viva con Aqua Geld spenden können, damit die daraus Gutes tun.
Brunnen bauen zum Beispiel. Nachhaltigkeit wird auch erwähnt auf einer Website. Ich habe jüngst mit einem Kollegen von euch gesprochen, also vor allen Dingen von dir, Jens, einem Hotelbetreiber, der sagte, wenn es um Nachhaltigkeit und das Thema Hotel geht, muss man echt viele Kröten schlucken. Es ist ein Raum voller Kompromisse sozusagen, weil sich das nicht immer verträgt. Und Nachhaltigkeit ist ja nun auch eng gekoppelt mit dem Thema Wasser. Ist da so ein Hotel das richtige Medium, um das Thema Nachhaltigkeit und Wasser dann wirklich zu betreiben? Was sagst du, Benjamin?
Ja. Ja? Genau deswegen, weil man halt diese Kompromisse machen muss. Bei uns sind die Kompromisse, fallen die halt dann häufig eher in Richtung der Nachhaltigkeit aus. Zum Beispiel, es gibt keine Fernseher. Ja, da würde man jetzt sagen, ja, da muss man mal einen Kompromiss machen, die Leute müssen doch Fernsehen gucken. Ja, nee, bei uns halt erstmal so nicht, zum Beispiel, ja, also nur mal um ein Beispiel zu nennen.
Die
ja.
Streamen doch sowieso alle, wer
ja,
nutzt
eben,
denn noch den Fernseher?
Genau, das haben wir uns nämlich auch so gedacht, und außerdem haben die Fernseher alle eine schlechte Energiebilanz und so weiter, und dann haben wir halt irgendwann so zum Beispiel gesagt, es gibt keine Fernseher. Es gibt überall eine Steckdose an der Wand, weil wir ursprünglich dachten, es wird Fernseher geben, jetzt gibt's halt keine. Zum Beispiel, also deswegen gerade natürlich in einer Branche, die sich irgendwie auch jetzt nicht besonders speziell hervortut durch Nachhaltigkeit. Gerade da ist es doch interessant, wichtig, dass wir Nachhaltigkeit reinbringen. Also wenn wir diese Idee zu sagen, ja, bislang war es nicht nachhaltig, also lassen wir es lieber so, ist doch genau das Falsche. Also im Gegenteil. Wir müssen doch gucken, dass wir gerade dort, wo vielleicht auch klassische in Bezug auf Nachhaltigkeit eher klassischere Modelle gefahren werden, dass wir dort versuchen, die mit Nachhaltigkeit zu verbessern. Und dementsprechend passt es schon für uns sehr gut. Gerade natürlich auch die Idee hier, wir haben ja Nachhaltigkeit von vorne bis hinten natürlich immer versucht mit zu berücksichtigen, in der Art und Weise, wie wir das Hotel gebaut haben, in der Art und Weise, wie wir das eingerichtet haben, was wir hier an Produkten haben, wo wir die Couches her haben, die Kissen oder die Vorhänge, ja, oder keine Fernseher, oder. Aber auch die Art und Weise, wie wir mit dem Viertel hier umgehen in der Nachbarschaft, auch in der Art und Weise, wie wir versuchen hier über der Konferenzetage mit den Büros auch soziales Unternehmertum zu stärken und zusammenzubringen. Also das ist einfach ein 360-Grad, der Versuch auf 360 Grad überall Nachhaltigkeit mitzudenken. Der Solarthermie auf dem Dach, dem CO2 reduzierten Beton und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann man gerade da in der Art und Weise, wie man Häuser baut und in der Art und Weise, wie man Tourismus macht und Hotellerie macht, einen großen nachhaltigen Mehrwert generieren. Und das versuchen wir hier.
Welchen Kompromiss muss man da gehen, Jens?
Also ja, also es ist immer so, dass man schauen muss, dass am Ende des Tages so ein Bau finanzierbar ist und dass das auch über eine Pacht geleistet werden kann. Natürlich gibt es da Kompromisse. Wir hätten gern noch Geothermie und wir hätten gern noch dies und wir hätten gern noch das gemacht. Das haben wir uns alles auch durchgerechnet, aber am Ende des Tages muss das Haus das ja finanzieren und am Ende des Tages muss das Gasthaus es an Pacht auch wieder reinbringen. Und deswegen geht es immer darum, was macht denn noch Sinn? Weil am Ende des Tages wollen wir, dass es ein erfolgreiches Produkt wird und wir möglichst viel auch an Viva Con Aqua, dass wir viele Brunnen bauen können. Und deswegen gibt es immer Kompromisse. Aber wir haben eben geschaut, dass die Ansätze, die wir machen können, dass wir eben nichts in Containern aus China hierher geschifft haben, sondern dass die Stoffe, die wir haben, aus Europa kommen, dass faire Löhne gezahlt werden, etc., etc., etc. Also ich glaube, wir haben in ganz vielen Bereichen die richtigen Ansätze genommen und Kompromisse gibt's da, aber natürlich immer. Das ist so. Und am Ende ist es so, dass wir auch in der Gastro zum Beispiel eine vegetarische, vegane Karte haben, aber wir möchten dem Gast es nicht vorschreiben, dass er eben kein Fisch oder Fleisch isst. Aber dann ist die Frage, wo kommt der Fisch her? Das ist im Süßwasserfisch. Wir möchten nichts anbieten, was aus den Meeren gefischt wird. Und das Fleisch, was wir haben, kommt von unserer eigenen James Farm, an der wir mit den Heimathafen-Hotels beteiligt sind. Da wird eben Sorge getragen, dass wir selber das Futter anbauen, dass wir wissen, wie wird mit den Tieren umgegangen und dass wir die auch selber schlachten und 100% des Tieres verbrauchen. Und das ist eben so, dass wir sagen, okay, wir möchten alles anbieten. Der Hotelgast soll sich hier wohlfühlen. Aber wir möchten eben schauen, dass da richtige Ansätze dran sind.
Es ist ja immer die Frage auch, man muss immer auch kann ich sagen, ja, hätte man das Haus lieber nicht gebaut, ja, das ist ja dann immer so, aber warum überhaupt ein Haus bauen? Ich kann sagen, ja, klar, stimmt, man hätte jetzt auch versuchen können, Urwald zu pflanzen, das wäre aber nicht...
Oder ein bestehendes Objekt
umzubauen. Oder ein bestehendes, zum Beispiel, nicht, dass wir da ganz viele Möglichkeiten gehabt hätten oder so ähnlich, sondern es war natürlich wirklich wie die Jungfrau zum Kinde und von einer grünen Ampel zur nächsten, wie das hier alles zustande gekommen ist, war ja nicht von langer Hand geplant, sondern eher ganz spontan plötzlich entstanden. Aber mal unabhängig davon, die Frage ist ja, wer hätte das sonst hier gebaut? Dieser Standort wäre auch gebaut worden, wenn wir ihn nicht gebaut hätten. Und die Frage ist, wer hätte das dann gemacht? Ich kann Ihnen sagen, wer die Häuser hier nebeneinander baut und besitzt. Das hier wurde die Nachbarschaft, das mit uns gemeinsam in der Ausschreibung war, wurde vor Eröffnung vermietet, verkauft an einen maltesischen Fonds. Das hier ist eine luxemburgische Versicherungsgesellschaft, das gehört einem anderen Konzern. Das ist die Alternative. Und deswegen ist die Frage... Oh, das ist immer bei den Social Businesses, die wir haben, egal ob das bei Mineralwasser ist, kann man ja auch sagen, Mineralwasser macht keinen Sinn. Stimmt, Leitungswasser ist viel besser. Aber wenn wir schon mal Mineralwasser nehmen, dann zumindest mit einer sozialen Alternative. Und wenn wir schon ein Haus bauen, dann zumindest mit so nachhaltig wie möglich. Und wenn wir ein Hotel öffnen, dann gerne das. Das heißt, wir müssen doch alternative Modelle zum klassischen Kapitalismus finden, damit er nachhaltiger wird und zukunftsenkeltauglicher, oder wie man so schön sagt. Und das ist unsere Ansprache. Und daran wollen wir uns messen lassen. Nicht an dem, muss man es überhaupt machen, sondern was ist denn ansonsten die Alternative und inwiefern kann man dann einfach bessere Wege finden in Bezug auf Nachhaltigkeit?
Ihr beiden habt schon vorher vor diesem Projekt zusammengearbeitet, aber ja auf einer anderen Ebene. So, jetzt betreibt Heimathafen ja ein Hotel zusammen mit einer Marke wie Viva Con Aqua, die eben ja stark, wie du gerade gesagt hast, Zukunftsbetriebe ist, stark Social Business betrieben ist. Wie sehr hat diese Zusammenarbeit euch hier vor Ort verändert? Also wie hast du das erlebt, Jens?
Also total spannend. Es ist ja jetzt schon 7 Jahre in der Planung und wir haben also 7 Jahre, um uns auch besser kennenzulernen und besser zusammenzuwachsen. Und für uns ist das auch eine totale Lernkurve gewesen, weil wir doch sehr typisch unternehmerisch unterwegs waren. Also sehr gestreamlined und wie kann man effektiv sein und so weiter. Und in ganz vielen Bereichen in der Zusammenarbeit ging es wieder so ein bisschen darum, auch anders zu denken, mal so ein bisschen out of the box zu denken. Und da hat uns Viva Con Aqua total gut geholfen. Also auch in einer anderen Art der Customer Journey, in der Art, wie geht's um Community? Wie geht's darum, auch unseren Mitarbeiter zukünftig so ein Sense of Purpose zu geben? Und nicht nur hier, weil sie ja hier mit jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet, tut ja am Ende des Tages auch ein bisschen was Gutes. Und ich glaube, das ist den Mitarbeitern heutzutage ganz wichtig. Und wir haben das dann aber auch für unsere anderen Heimathafenhotels eben geguckt, wie kann jeder Mitarbeiter Gutes tun. Es ist eben bei uns so, dass man zwar eine 5-Tage-Woche hat, aber einen Tag die Woche kann der Mitarbeiter sich überlegen, hilft er bei Himbeertobi auf dem Land und erntet die Karotten und die Himbeeren, oder wir haben zum Beispiel in Dithmarschen die Stiftung Mensch, und auch da ist es eben so, dass wir den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich auch sozial zu engagieren. Und ich muss sagen, jetzt auch in der Planung, wenn sei es eine Grundsteinlegung, sei es eine Eröffnungsfeier, ist es total spannend, das Netzwerk und die Erfahrung auch von Viva con Aqua mit dabei zu haben, weil es am Ende des Tages ein spannenderes und cooleres und besondereres Produkt wird auch. Wir haben aber sehr schnell gemerkt in den letzten Jahren der Zusammenarbeit und des Aneinanderwachsens, dass das einfach, wie sagt man so schön, wie Arsch auf Eimer passt.
Ah, da ist das Thema Wasser schon fast dabei. Irgendwie. Lass uns über Wasser sprechen. 40%, es wurde schon angesprochen, aller Gewinne sollen in Wasserprojekte fließen. Wie wird denn hier vor Ort jenseits des Hotelbetriebes noch Gewinn erwirtschaftet? Wir sprechen hier für ein Magazin namens Der Hamburger. Wie kann denn der Hamburger oder die Hamburgerin, die schon hier vor Ort ist, Geld irgendwie in dieses Objekt hier fließen lassen?
Naja, erstmal kann jeder spenden. Jeder und jede kann spenden. Da freut sich Viva con Aqua natürlich auch sehr. Und nach wie vor ist es auch wichtig, dass gespendet wird. Es ist so, dass der absolute Großteil aller Gelder, die wir in der Lage sind, jedes Jahr in die Projekte zu investieren, die Projektarbeit zu investieren, dass der mit großem Abstand noch immer aus Spenden kommt, aus ehrenamtlichem Engagement und aus Aktionen, bunten Aktionen aller Art. Mhm. Also man darf da nicht durcheinander kommen, nur weil es jetzt ein Hotel gibt. Ja, da bleibt dann hoffentlich auch was hängen.
Hier ist der Reichtum ausgebrochen.
Ja, genau. Da bleibt dann hoffentlich auch was hängen am Ende. Und dann ist gut, und dann kriegt Heimat Heimathafen was, und dann kriegt auch Viva con Aqua was, und das ist dann alles super, aber das wird noch lange und vielleicht nie die Spenden ersetzen. Von daher ist das erstmal ganz wichtig, dass man versteht, der gemeinnützige Verein Viva con Aqua, also Vila Viva ist wie ein Spender für Viva con Aqua, so kann man das ja eigentlich
soll
sehen.
Soll die Spenden nicht ersetzen, möchtest
so du kann die Spenden auch gar nicht ersetzen. Das ist erstmal wichtig. Ansonsten ist Vila Viva für alle da, sagen wir. Nicht nur für die Leute, die für 19,10 Euro in der Campingetage sein können, sondern auch für die Menschen mit größerem Platzbedarf in einer der beiden Suiten. Also einfach in der Range, ja, also mit wenig größerem Geldbeutel, weniger Platzbedarf und so weiter, aber auch öffentlich zugänglich. Also man muss ja ganz wichtig zu wissen, es gibt nicht nur hier ein Hotel, sondern es gibt hier vor allem ein ganz tolles Restaurant, die Viva Cantina, die ist öffentlich.
Da wollten wir doch drauf hinaus, genau.
Da sind tolle Köche am Werk, wirklich ein tolles Küchenteam und Köchinnen natürlich auch, die morgens, mittags, abends hier wirklich was ganz besondere Sachen zaubern. Also kann ich nur sehr ans Herz legen. Und natürlich auch an der Bar oben mit tollem Ausblick auf Hamburg, die Rooftop Bar mit richtig abgefahrenen Drinks, die also wirklich richtig guten Cocktails, aber auch ein billiges Bier. Also ein gutes Astra zu einem bezahlbaren Preis. So.
Habt ihr auch, ich weiß, Astra gilt als regionale Marke, aber das ist natürlich irgendwie Teil eines großen Konzerts. Genau.
Haben wir auch, sehr gut. Überquell, klar. Freundinnen von Überquell sind auch dabei. Naja, und von daher, und das ist offen für alle. Immer alle stehen dann da so ach, da können da alle hinkommen. Wir so, ja, kommt da alle hin. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es mit der Sauna machen, wenn sie mal läuft. Das ist ja neben der Bar gibt's auch eine Sauna, da muss man da mal gucken.
Tiny-Sauna heißt das,
wenn so groß scheint die nicht zu sein. Um da zu saunieren, weiß ich nicht genau, aber Bier trinken und Sauna, vielleicht geht das dann. Naja, anyhow, es ist auf jeden Fall für alle da und alle können gerne kommen und man muss hier nicht übernachten, um die Vila Viva zu genießen.
Auf jeden Fall. Und also es ist natürlich auch so, dass viele Firmen hoffentlich zukünftig ihre Firmenkunden bei uns unterbringen. Und wir haben Veranstaltungsräume, wir haben eine ganze Ebene mit Eventräumen. Das heißt, auch da kann man Events planen, Tagungen planen. Also der Individualgast kann kommen und kann unsere Gastro nutzen, unsere Rooftop. Wir haben ab April dann, also wenn die Jahreszeit wieder besser wird, haben wir auch einen Open-Air-Rooftop-Garden. Das heißt also so einen Außenbereich mit der Sauna und da kann man dann eben auch draußen den tollen Blick genießen. Aber es ist eben auch so, dass wir hoffen, dass viele Firmen sagen, Mensch, den Ansatz finde ich gut, da bringe ich zukünftig meine Firmenkunden unter zum Beispiel.
Es ist ja es gibt doch einfach ganz viele Leute, die sowieso halt ein Hotel buchen müssen oder wollen. Und hier ist einfach die Möglichkeit, wir wollen doch nicht so tun, als wären wir hier die Besten oder total perfekt oder wüssten wir alles besser oder so. Wir haben die Leiser mit Löffel gefressen, ist ja nicht so. Sondern es ist einfach nur sozusagen so ein bescheidenes Angebot, seine Übernachtung oder seine Konferenzbuchung oder vielleicht als ein Restaurantbesuch zu verbinden mit ein bisschen was Sozialem dabei. Und das ist doch einfach das, was wir hier anbieten und mehr und weniger ist es ja nicht.
Ich möchte nochmal auf die Sauna. Ich sagte gerade eben ins Gespräch rein, Tiny Sauna heißt es, aber da ist noch nicht klar, ob die öffentlich ist. Ne? Das ist
Doch. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir es dem Hotelgast anbieten, aber wenn nachher eine coole Party auf der Dachterrasse ist und die Leute Lust haben, in die Sauna zu gehen, dann sollen sie sich nackig machen und in die Sauna gehen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Bislang ist abgeschlossen. Ich weiß nicht genau,
jetzt wird spannend.
Ich weiß nicht genau, wer den Schlüssel hat bis jetzt. Also ich glaube, die geben mir den noch nicht. Also, ich glaube, sie ist noch nicht ansorniert. Also ich glaube, sie ist geschlossen, aber bislang wurde so nicht angeheizt. Aber es steht kurz bevor, habe ich das Gefühl. Aber es war schon die Idee, dass man dann also von der Bar in die Sauna und zurück, muss schon möglich sein bei der einen oder anderen Gelegenheit.
Ja, das klingt doch spannend, was hier in Zukunft abgehen wird. Wir hören zwischendurch in unserem Gespräch, es wird hier ja auch noch gebaut und gewerkelt. Ihr seid umrahmt von einer wunderschönen Baustelle und seid selber inwiefern noch Baustelle? Ist hier wirklich alles finished,
also es ist normal, dass wir, also zum einen ist es so, dass wir sind ja erst vor ein paar Wochen fertig geworden und haben eröffnet und dann ist es eben so, dass auch die Außenanlagen, der Bürgersteig, all das muss wieder angepasst werden an das Gebäude. Das heißt, die Stadt ist da so ein bisschen hinten dran, das zum einen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass man immer wieder merkt nach einer Eröffnung, hier fehlt nochmal eine Ablage oder es gibt noch Baumängel und so weiter. Das heißt, also ich glaube, in den ersten 3 Monaten wird auch schon mal geklopft und nochmal gehämmert. Das ist aber, glaube ich, bei jedem Hotel so. Das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich.
Wir sind jetzt ja auch, wir nehmen ja noch einen Monat früher auf, wird ja erst in einem Monat ausgestrahlt, habe ich gehört. Also in Mitte Januar, wenn Sie das da draußen hören können, dann wären wir natürlich schon, dann sind wir quasi
total perfekt und fertig.
Ja, also kommt einfach vorbei.
Man hofft ja aber auch auf entspannte Gäste, oder? Mit so einer Marke hofft man ja auch, dass hier entspannte Leute auftauchen, die vielleicht da nicht gleich Sturm laufen, wenn etwas noch nicht perfekt funktioniert.
Ja, haben wir aber generell auch wenig Probleme mit. Also es gibt immer den einen Gast, der gerne meckert und den werden wir auch haben und das ist auch in Ordnung so. Wir sind ja für jeden da und dementsprechend ist das schon so, dass wir bei den Heimathafenhotels merken, dass wir einfach entspannte, coole Gäste haben, aber es kommt auch immer mal der so ein bisschen anstrengend ist und das ist auch total in Ordnung.
Oropax gibt's unten am Zauberkiosk.
Falls Zappen, zu laut so ist. Ein das Ganze wird Zirkus genannt und es gibt eine Manege, habe ich gelesen, und ein Zauberkiosk. Lasst uns da doch nochmal drauf eingehen. Zum Beispiel, warum heißt es Zauberkiosk? Und es ist ja eigentlich eine Rezeption.
Ja,
oder?
Es ist aber auch ein Ort, an dem man natürlich, wenn man reinkommt und wenn man rausgeht, ist man ja eine ganz andere Person. Denken wir ja mal nicht so richtig darüber nach, aber eigentlich, wenn wir einschlafen und am nächsten Morgen denken wir sind immer noch der gleiche wie vorher, aber haben uns ja auch ganz schön viel verändert. Und das ist ja so ein bisschen auch die Idee, dass man, wenn man hier reinkommt, einen gewissen Zauber mitbekommt. Ja, man ist ja auch Hauptbahnhofnähe, ja, also der ist Münzviertel, unsere Nachbarschaft, mit dem wir auch im starken Austausch sind, natürlich, dass sich selber gerne mal als den Hinterhof des Hauptbahnhofs bezeichnet. Ja, also es ist auch ein bisschen urban, kann man sagen. Und wenn man reinkommt, dann soll man natürlich einmal verwandelt werden in eine Gemütlichkeit und sich zu Hause fühlen und auch einfach in den Viva. Viele kommen ja zum ersten Mal in den Viva con Aquakosmos. Ja, und da soll man auch ein bisschen verzaubert werden am Zauberkiosk.
Und das ist eben auch toll, dass eben Viva con Aqua ganz spannende Verbindung hat hier in Kunst, in Musik, in Sport und dass wir eben auch am Zauberkiosk den Leuten Tipps geben können, wo man sich aufhält, welche Bars cool sind, welche Konzerte man machen kann. Also es ist eben mehr als nur eine Rezeption, sondern wir wollen Initiativen starten, wir wollen Leuten Ideen geben, wo man sich eben wohlfühlen kann, wo es was Besonderes gibt. Und dann ist es ja auch so, dass wir mit diesem Haus so ein Place of Togetherness, also wir wollen ganz spannende Leute zusammenbringen und das ist wirklich so. Also wir bemerken, dass die Leute, die hier zu Gast sind, sich auch zu uns kommen, weil sie sich connecten wollen und weil sie sich begegnen wollen, sei es in der Rooftop-Bar, sei es in der Kantine. Ich glaube, das ist auch so ein Teil des Zirkus.
Und natürlich die Kunst auch an den Wänden, ja. Also ich meine, wir haben so viele Künstlerinnen hier aus der ganzen Welt ja auch, und aus Kapstadt, aus Brasilien, aus der Schweiz, aus natürlich sehr viel auch aus Hamburg und so. Und die ganzen Treppenhäuser, die Art Rooms und so. Also es ist ja einfach auch da schon diese Plattform, die einfach zum Leben kommt, wie halt in so einem Zirkus.
Wird der Gast auch darüber informiert, dass das Ganze ja einen ernsten Hintergrund hat? Bei aller guter Laune, hier Zirkuszauberei da und so, haben wir ja einen durchaus ernsten Hintergrund eigentlich, ne?
Man muss ja so ein bisschen, glaube ich, diesen Mittelweg finden. Auf der einen Seite die Leuten die Möglichkeit geben, sich tiefer damit zu beschäftigen, wenn sie daran Interesse haben. Und dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Gast, der kommt hierher, weiß gar nicht, wo sie ist und will es vielleicht auch gar nicht wissen. Und will auch nicht, dass man ihnen damit auf die Nerven geht. Sondern kommt hier rein, geht wieder raus wie in einem normalen Hotel, hat vielleicht gar nicht mitbekommen, dass es bei Viva Con. Aber auch das ist okay. Ja, also auch das unaufdringlich zu machen. Und da finden wir dann sicherlich noch auch verschiedene Wege, das immer wieder neu und anders mal zu probieren und so weiter. Aber ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gibt, auch tiefer einzusteigen und wenn man Interesse hat, auch tiefer in das Thema Wasser einzusteigen oder mit Viva Con Aqua in Kontakt zu kommen.
Da kann man irgendwie andocken. 140 Betten gibt es hier?
Nee, 138 Zimmer, definitiv mehr Betten. Also das sind ja immer alles, also ein Zimmer ist ja immer ein Doppelbett, also zwei Betten, das heißt also...
Ihr habt nicht mal diese Einzelreisenden, Handelsreisenden Einzelbettzimmer, die es manchmal ja sogar noch gibt.
In der,
ne?
Camping-Etage.
Das ist in der Camping-Etage haben wir, also das gibt eine Etage, die sind ab 19,10 Euro. Wir wollten eben ein Lead-In-Produkt der Übernachtung haben, wo man in einem großen Raum so ein Sleep-Pod hat, so ein Cubicle. Man geht rein, man kann die Tür zumachen, man ist für sich, hat ein kleines Fenster und aber eben wenig Raum, aber trotzdem eine Privatsphäre und hat dann aber gemeinschaftliche Räume, wo man duschen kann. Also man schließt die ab, man ist für sich, aber es ist eben so, dass für die 14 Betten, die wir in der Camping-Etage haben, wir fünf Duschen und WCs haben.
Sechs,
super. Ja, aber an sich, also wir haben definitiv über 280 Betten im Haus.
Okay, und 140 Zimmer oder 138.
Ich glaube, es sind 136 Zimmer und die Campingetage. Die Campingetage zählt nämlich wie zwei Zimmer. So habe ich mir, ich habe es noch nicht durchgezählt, aber habe ich mir sagen lassen. Das heißt 136 normale Zimmer und dann zweimal Campingetage, also quasi in der Campingetage dann die 14, wie Jens gerade gesagt hat. Von daher, ich glaube, es sind 136 plus mal zwei plus 14.
Lasst uns nicht kleinlich sein. Irgendwann ist alles, wenn ausgebucht ist, ausgebucht. Und ansonsten kommen hier doch eine ganze Menge Menschen.
288, glaube ich.
Ja. Und vielleicht zählt ihr das einfach. Aber
wir haben
alles
auch so,
mal
wir
durch.
Haben auch so, wir haben auch zwischen der zweiten und dritten Etage oben haben wir auch so ein Netz. Da können auch nochmal zwei pennen. Also 300 kriegen wir unter, wenn es sein muss.
Gut, das ist doch schon mal gut zu wissen. Da können eine ganze Ecke Menschen unterkommen. Dann habt ihr unten den Restaurationsbereich, oben die Rooftop-Bar.
Rooftop. Um
oder Rooftop.
Ja.
Aha. Cooles Wording.
Ja. <Yeah. lacht>
Nicht schlecht auf jeden Fall. Das Ganze, zwischendurch gibt es auch einzelne Events, habe ich gelesen. Das heißt, wenn man auf eure Website geht, kann man auch schauen, ob es irgendwie so, keine Ahnung.
Ja, Jens crasht die Party an Silvester, glaube ich. Ne?
Ja, ich bin das erste Mal selber hier mit Silvester mit 40 Freunden, um hier mal Silvester zu feiern. Aber es ist die Idee sowohl der Heimathafenhotels auch von Viva Con Aqua mit dem ganzen Netzwerk, dass es zum einen Events gibt, die so als Überraschung kommen. Mhm. Dann sitzt da mal abends ein Singer-Songwriter oder wir machen eine Silent-Disco oder.
Okay.
Und dann gibt's aber eben auch Events, die wir in langer Hand planen. Wir haben eine spannende Eventabteilung hier, die Gehirnschmalz reinstecken und eben auch mit dem Netzwerk von Viva Con Aqua zu schauen, wie können wir dem Gast besondere Events einfach das Jahr über bieten. Ja.
7 Jahre Planung, jetzt steht das gute Stück endlich. November war die Eröffnung. Wir sind zur Zeit der Ausstrahlung im neuen Jahr. Was wünscht ihr eurem Baby in seinem ersten Lebensjahr hier in Hamburg? Fangen wir mit dir, Jens, an.
Viel Erfolg, damit wir nachher am Ende des Tages wirklich viele Brunnen bauen können. Ich wünsche mir zufriedene Gäste. Das finde ich immer ganz wichtig, weil ein zufriedener Gast erzählt es Freunden und dann kommen die auch. Ich wünsche mir auch zufriedene Mitarbeiter, denn auch die sind wichtig, damit wir zufriedene Gäste haben. Und ganz viel spannende Begegnungen. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt so durchs Haus gehe, dass diese Art Rooms und die Kunst, die im Haus ist, dass das Haus weiter wächst. Dass wir jedes Jahr Künstler haben, die sich hier mit einbringen. Wenn das, finde ich, setzt uns von ganz vielen unseren Kollegen ab hier und unseren Mitbewerbern, dass es hier, ich hoffe, dass es so ein ganz lebendiges Haus sein wird. Und das wünsche ich mir. Fürs erste Jahr auch und für die Zukunft.
Gott, was soll da noch kommen, wollte ich gerade sagen. Benjamin.
Ja, also was Jens sagt, ja, natürlich wäre das wirklich schade und auch ein bisschen doof und tragisch, wenn man jetzt nach 7 Jahren Liebe und Schweiß und manchmal auch ein bisschen Tränen und so da reingesteckt hat und dann kommt keiner. So, das wäre irgendwie schade. Ich glaube da nicht dran, aber das wäre schon schön, wenn das einfach auch erfolgreich wird, wenn es funktioniert, wenn es auch, ja, letztendlich zur Nachhaltigkeit gehört, auch dass es langfristig funktioniert. Und deswegen wäre das schon gut. Und ja, ich sehe auch diesen wahnsinnigen, manche sagen so, ja, das wird doch eh klappen, so. Und ich bin auch optimistisch, ja. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass es nur deswegen klappt, weil die Mitarbeiterinnen sich hier wirklich wahnsinnig einsetzen, wahnsinnig viel Energie reinstecken. Und deswegen, ja, finde ich das immer ganz wichtig auch zu betonen, dass das nur deswegen funktioniert, weil wirklich die Leute hier jeden Tag Schichtarbeit leisten und da sind für die Gäste und wirklich ja alles geben, damit das dann klappt. Und deswegen, ja, genau, wünsche ich mir, dass die Mitarbeiter mit diesem Einsatz happy sind und dass dann auch der Gast happy ist.
Letzte Frage, die stellen wir in diesem Podcast immer unseren Gästen. Das ist bei dir, Benjamin, ein bisschen lustig, weil du ja eigentlich quasi wieder frisch aus Kapstadt in diese Stadt gezogen bist. Dennoch möchte ich sie stellen. Stell dir vor, du hättest 24 Stunden und danach müsstest du Hamburg für längere Zeit verlassen. Was würdest du in diesen 24 Stunden in Hamburg treiben?
In die Alster springen und in den 24 Stunden, ja, ich glaube, ich würde unten anfangen, gutes Frühstück, Viva Cantina, dann würde ich vielleicht noch ein paar Mails schreiben an die Menschen, die mir wichtig sind im Office Playground, würde dann einen kleinen Mittagsschlaf machen in der Campingetage und würde sicherlich den Abend dann ausklingen lassen in der Rooftop Bar mit einem kleinen Saunagang zum Abschluss. Ich glaube, das sind die perfekten 24 Stunden in dieser Stadt.
Wow. Ja, sehr schön. Aber schön, dass du doch noch den Weg kurz rausfindest mit der Alster. Wir sprachen am Anfang drüber, es ist verboten, in der Alster zu schwimmen. Einmal nochmal das Recht beugen hier in dieser Stadt. Wie ist es mit dir, Jens? Was würdest du tun?
Also ich finde klasse, dass du so viel Zeit hier in der Viva verbringen würdest. Also ich bin da eher draußen. Also es ist so, dass die Stadt mir sehr am Herzen liegt. Ich würde wirklich, glaube ich, einmal um die Alster spazieren oder durch den Stadtpark und vielleicht auch nochmal die Elbe mir anschauen. Und dann, was mir ganz wichtig ist, ist meine Familie und meine Freunde. Und ich würde, glaube ich, nochmal einen sehr netten, schönen, entspannten Abend mit meinen Freunden verbringen und auch nochmal. Ich bin in Ahrensburg aufgewachsen, also ein bisschen an den Grenzen von Hamburg. Und da würde ich auch noch mal gerne bei meinen Eltern vorbeischauen und meinen Geschwistern.
Lösung finden heißt eben auch Kompromisse machen, ohne die Idee zu verraten. Ich mag den Ansatz, den Viva con Agua irgendwie geprägt hat. Ich mag ihn sehr. Wenn ihr Lust habt, diesen Spirit weiter zu verfolgen, klickt doch mal in unseren Podcast mit Agnes Fritz rein. Sie ist Geschäftsführerin von Viva con Agua Arts und die hat sich ebenfalls in die Villa Viva eingebracht. Kleiner Tipp, nehmt das Treppenhaus zur Rooftop Bar. Es lohnt sich, die Wände dort anzuschauen. Und warum die kleinen Boxen in der Camping Zone 19,10 Euro kosten? Immer, egal was da draußen passiert. Naja, kleiner Tipp. Schaut mal das Logo des Fußballvereins FC St. Pauli ein. Vielleicht kommt ihr drauf. Echte Freundschaft hält eben ewig. Eine der Boxen haben übrigens fettes Brot gestaltet. Wenn Jan Delay eine fette Suite macht, machen wir eben eine Brotbox, haben sie gesagt. Hamburg, ich mag dich. Das war's für heute. Danke an Benjamin und Jens fürs Mitmachen, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt und das Sounddesign, an Laura Matta-Morosch, die das Cover-Artwork verantwortet und natürlich an euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn gerne, empfehlt ihn weiter und bitte gebt uns gerne eine kleine Bestbewertung auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal. Das hilft uns tatsächlich sehr. Danke. Wir hören uns wieder am 15. April mit Jan Plefka. Der selig Frontmann und Musiker hat die Malerei entdeckt und übersetzt seine Texte in Bilder. Seid gespannt. Davor meldet sich mein Kulinarik-Kollege Boris Rogasch wie immer am Ende des Monats. Und jetzt, ahoi, eure Regine Marxen und die Hamburger Gang. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds and Pots, Studio für kreative Audioformate, Hamburg und dem Magazin Der Hamburger. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese gerne an hello@soundsandpods.studio.